aber wir hatten viel zu viele Projekte. Projekte meine ich mit Spielern, die noch nicht in der DEL gespielt haben, mit jungen Spielern, die man irgendwie auch implementieren müssen. Wir hatten ganz viele Projekte und junge Spieler, die brauchen viel Zeit und viel Pflege und viel Aufmerksamkeit. Und da würde ich sagen, würde ich es nochmal machen? Nein. Ich wusste, welche Trainer frei sind, welche Kandidaten sein könnten, aber ich hatte noch kein einziges Gespräch geführt mit irgendeinem potenziellen Nachfolger von Roe. Und es hat die Sache ja auch noch so kompliziert gemacht. Und ich wusste, wir haben genau die Länderspielpausezeit. Es gibt mir jetzt eine Woche, dass die Jungs A einen Reset-Knopf drücken können und es gibt mir eine Woche Zeit, einen Trainer zu finden. Und das war, boah, das war auch eine spannende Woche, ja. Es gibt im Alter zwischen 24 bis 33 nicht viele gute Scoring-Deutsche. Und dadurch, dass die halt so wenig sind an der Zahl, haben die halt natürlich einen Marktvorteil. Und die können sich am Ende aussuchen, wo sie hingehen. Mhm. Und wenn die Top-6-Teams dann winken, dann hast du wenig Chance.
Löwengebrüll. Ehrlich. Bissig. Stark. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Und hier ist Rüdiger Storch.
Ja, hallo liebe Löwenfans, es ist wieder soweit, bereits die dritte Folge des Löwengebrüll-Podcasts steht an. Als erstes, bevor ich meinen Gast vorstellen will, will ich mich erstmal bedanken für das großartige Feedback, das wir bekommen haben für die ersten beiden Folgen. Wir hatten ja jetzt am Sonntag das letzte Spiel gehabt, das letzte Saisonspiel, und ich bin in der Halle so oft angesprochen worden, dass den Leuten der Podcast gut gefällt. Und haben eigentlich nirgendwo irgendwas Negatives gelesen. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Aber da freuen wir uns natürlich riesig drüber, weil es ist ja auch immer mit Arbeit verbunden. Und für uns ist der Lohn, und wir machen das ja ehrenamtlich, für uns ist der Lohn, dass wir von euch ein schönes Feedback bekommen. Also das ist immer toll. Aber kommen wir jetzt zur heutigen Folge. Und ich glaube, die ist nicht weniger spannend. Herzlich willkommen, unser Sportdirektor Jan Bartha.
Hallo Rüdiger.
Hallo Jan. Du freust dich natürlich riesig auf die Folge und ich fange gleich mal an mit dem, was mich eigentlich am meisten bewegt. Ich bin ja schon über 30 Jahre hier und es ist noch nie passiert, dass einer in verschiedenen Positionen, deine Position vorher als Co-Trainer und jetzt als Sportdirektor, dass einer so dermaßen, ich will es mal sagen, weggedisst worden ist. Wie gehst du damit um?
Es geht ja gut los hier. Ja, hallo auch Rüdiger.
Oh. Ja, wie gehst du, aber das ist ja die Realität.
Ich habe irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen, mit der Frage, warum. In erster Linie ist ja Kritik schon ein Zeichen an Leidenschaft an der Sache, würde ich mal sagen, so, ne? Und ich glaube auch, ein Stück weit bringt es meinen Job mit sich und ist jetzt auch nicht unüblich. Aber wie gesagt, ich habe aufgehört, mich mit Hate zu beschäftigen, und wenn es irgendwie konstruktive Kritik gibt, dann ist die natürlich sehr willkommen und das ist alles, was ich tun kann. Und ich habe mir die Frage irgendwann nicht mehr gestellt, vielleicht kannst du sie mir beantworten.
Ja, man kann natürlich schon sagen, dass nach so einer Saison, wie die Saison dieses Jahr abgelaufen ist, dass das mehr als berechtigt ist, dass man das hinterfragt, dass man dann die wichtigste Position, die wir hier im sportlichen Bereich haben, das bist nun mal du als Sportdirektor, Jan, dass man die hinterfragt. Also das finde ich absolut legitim. Natürlich ist es ja immer eine Frage, in was für einem Ton und in was für einem Stil. Das ist natürlich klar. Aber die als Sachfrage zu hinterfragen, finde ich mehr als legitim.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich irgendwann damit nicht mehr befasst, weil ja, das bringt mich in meinem Job auch nicht weiter. Und ich glaube, das wird mich mehr runterziehen als alles andere. Deswegen habe ich irgendwann gelernt, damit umzugehen. Es war für mich oft nicht verständlich, auch gerade, weil wir auch zusammen Erfolge gefeiert haben mit allen hier und da war ich ja auch dabei. Ja,
ja, mich wundert jetzt auch vor allen Dingen in der Phase, wo du Co-Trainer gewesen bist du ja auch schon von einigen Leuten mehrfach ganz hart angegangen worden, obwohl die Leute eigentlich gar nicht wissen, was seine Aufgabe ist als Co-Trainer. Das weiß ja ich nicht mal als Stadionsprecher, der da ein bisschen näher dran ist. Was war deine Aufgabe als Co-Trainer?
Ich weiß, es war Powerplay, ja. Ja. Sorry, dass ich jetzt so drüber lachen muss, aber jetzt mit ein bisschen Abstand. Die Fakten sind ja auch da, ne? Also ich glaube, das Powerplay war letztes Jahr nicht so schlecht.
Genau, es war an.
Aber lass uns doch nicht.
Das wollen wir dann auch sagen, wenn du sagst, es war nicht so schlecht. Es war, glaube ich, an 7. oder 8. beste Powerplay
genau sein.
Der gesamten DEL, also deutlich besser als unser Tabellenplatz gewesen ist. Also Daran kann es nicht liegen. Es kann also nicht an Sachthemen liegen.
Ich sage, ich kann es mir nicht erklären.
Du bist ja auch als Co-Trainer Meister geworden, gell?
Ja, ich bin auch eingeladen worden als Nationalmannschaftstrainer quasi.
Ja, als Co-Trainer, genau.
Das Powerplay zu betreuen in der Vorbereitungsphase. Aber du, Rüdiger, wie gesagt, das sind Sachen, ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach noch mehr Leute von meinem Job überzeugen muss. Und ich bin es gewohnt, dass mir der ein oder andere Stein in den Weg gelegt wird. Und ich hatte immer ambitionierte Ziele, wo jeder vorher vielleicht auch mal gelacht hat. Und ich habe es am Ende dann doch geschafft. Und mein großes Ziel ist auch, in dieser Position erfolgreich zu werden. Und da versuche ich mich natürlich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und für mich steht immer der Club an allererster Stelle. Und was dann drumherum passiert, klar, nimmt man wahr, aber wie gesagt, konstruktive Kritik ist immer willkommen. Und was auch interessant ist, wenn wir so Gesprächsrunden haben mit Fans oder mit Sponsoren, mit Supportern, da ist keiner, der mir irgendwie über den Mund fährt oder der nicht irgendwie rausgeht und sagt, okay, habe ich verstanden. Also ich glaube, die Leute, die das machen, ja, weiß nicht, vielleicht haben die nicht den richtigen Kompass oder nicht die richtigen Infos.
Natürlich ist es immer ein Thema von mangelnder Information. Aber jetzt auch mangelnde Information. Erstmal für die Leute, die Jan Bartha eigentlich gar nicht kennen oder wenig kennen oder zufällig hier reinhören. Du bist ja wirklich ein Urgestein hier schon in Frankfurt. 2005 hast du schon hier als Spieler, als Stürmer gespielt. Das sind jetzt weit über 20 Jahre, du dem Club bist, dann warst du bei uns Nachwuchstrainer, hast lange, lange die Nachwuchsarbeit hier betreut, warst Development Coach gewesen. Dann warst du, wie wir eben angesprochen haben, Co-Trainer bei uns im Club und beim DEB, wie du es gesagt hast, und jetzt Sportdirektor. Also du hast ja schon eine lange Historie, nur mal für die Leute, die eben nicht wissen, was eigentlich ein Jan Bartha hier schon bei den Löwen Frankfurt geleistet hat. Und man kann ja auch sagen, dass du ein Löwen Frankfurt Herz hast.
Ausschließlich. Also bei mir dreht sich alles um die Löwen Frankfurt von morgens bis abends. Und umso schwieriger macht's natürlich auch die Situation, in der man teilweise in so einer Phase von einer Saison steckt. Aber das gehört dazu, entweder mit Haut und Haar oder nicht. Und deswegen ist das für mich überhaupt keine Frage. Und da lasse ich mich auch nicht vom Weg abbringen, egal was da links oder rechts passiert.
Fangen wir mal von hinten an, um das ein bisschen aufzuarbeiten. Was sind denn eigentlich die Aufgaben des Sportdirektors? Natürlich, jeder weiß, der holt die Spieler, aber einmal die Spieler geholt, dann hättest du ja praktisch zum Saisonanfang nichts mehr zu tun. Wie würdest du deine tägliche Arbeit und einen typischen Arbeitstag von dir mal beschreiben? Ruhig ein bisschen ausführlicher.
Naja, unser Produkt ist ja jetzt Eishockey in der ersten Liga und das können wir nur spielen mit einem konkurrenzfähigen Kader und den gilt es auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es Puzzlestücke, die habe ich vorgefunden und dann gibt es dann noch ein paar, die muss ich auffüllen. Und meine Aufgabe war es auch schon, als ich Co-Trainer war, immer einen Überblick zu haben für den Markt. Markt bedeutet, welche Spieler wären denn für uns interessant im Fall der Fälle. Und das ist eigentlich meine tägliche Arbeit. Ich stehe morgens auf und schaue mir Spieler an aus dem Grund, dass ich habe eine Datenbank. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen zweite Reihe Center, den haben wir aktuell unter Vertrag. Und dann muss ich natürlich wissen, was passiert im Falle, ich muss den ersetzen. Und das ist meine erste Wahl, zweite Wahl, dritte Wahl. So dass, wenn es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommt, dass ich schnell handeln kann und schon meine Arbeit vorher gemacht habe. Das heißt, ich verwalte meine Datenbank an Spielern zu Hause und aktualisiere die mit Berichten. Und aber viel Arbeit ist auch einfach morgens aufs Handy zu schauen und gucken, wo brennt's gerade, ne? Also ja. Heißt es ist eine Verletzung gerade irgendwie entstanden oder die gilt es irgendwie zu versorgen, mit dem Ärzteteam sprechen, geht es darum, Spielerberater zu kontaktieren, weil es um Auflösungsverträge geht oder auf neue Verträge, dann telefoniere ich auch viel mit den Nachwuchs-Nationalmannschaftstrainern, was sich da so tut. Also das ist einfach ein Netzwerk betreuen, ein Datenbankpflege und du, wenn ich dich langweile, sag Bescheid, gell? Du guckst die ganze Zeit schon so. Nein. Und dann meistens ziehe ich mich dann irgendwann an ich bin vorher schon angezogen, ich mach's
ja,
nicht.
Ja, logisch, ja.
Nein, irgendwann geht's dann Richtung Eishalle und dann bin ich beim Training und schau, was tut sich da so und ich stehe natürlich auch dem Trainerteam dann zur Verfügung. Ich bin immer präsent, aber nicht immer greifbar. Was ich damit sagen will, ist, ich weiß schon, was passiert, aber ich lasse die Menschen, die wir hier eingestellt haben, auch arbeiten und den Freiraum.
Power Break.
Jetzt mal ein kurzes Break. Ein ganz anderes Thema. Wusstet ihr eigentlich, dass wir rund 2,5 Millionen Schritte pro Jahr machen? Kein Wunder, dass die Füße dann irgendwann mal sagen, hey, ein bisschen Support wäre doch ganz nett. Und jetzt kommt unser Podcast-Partner Skechers ins Spiel. Und wirklich, ich trage Skechers regelmäßig. Auch bei jedem Heimspiel, habt ihr sicher schon gesehen. Nicht nur, weil sie super bequem sind, sondern auch, weil ich super bequem bin. Die Skechers Slip-In sind eine geniale Erfindung. Ich muss mich nicht mehr bücken und auch keine Schuhe mehr binden. Probiert's einfach mal aus. Übrigens, gerade an langen Tagen sind die Skechers richtig bequem, nicht nur stylisch. Und jetzt geht's weiter. Bevor wir jetzt zur Saison kommen und um die Analyse zur Saison machen und das dann nachher versuchen detailliert zu machen und du ja auch die eine oder andere Personalentscheidung schon verkünden kannst, aber feststellen müssen wir, dass es jetzt, wir sind jetzt 2 Tage nach dem letzten Saisonspiel und du hast noch bis weit in die nächste Woche hinein, hast du noch Gespräche mit Spielern, wo noch keine Entscheidung gefallen ist, wo es noch auf der Kippe steht, wo der Spieler sich noch entscheiden muss, wo wir uns noch entscheiden müssen, wo man eigentlich noch nichts sagen kann. Aber es gibt natürlich auch schon Sachen, die du, ich sag mal, bekannt geben kannst. Das machen wir aber erst nachher. Jetzt kommen wir erstmal auf den schwachen Saisonstart zurück. Wir sind ja in die Saison gestartet, wenn du du hast mit voller Euphorie hast du dich ja auf die Saison vorbereitet mit einem neuen Trainerteam, also mit, Tom Rowe war natürlich unser Head Coach, aber dann haben wir 3 neue Trainer dazu bekommen und dann haben wir hier fast 7.000 Zuschauer in der Nix Eissporthalle zu unserem ersten Heimspiel gegen Wolfsburg und verlieren mit 1:8. Dass du so ein erstes Saisonspiel verlierst, ist ja nicht ist nichts Ungewöhnliches, habe ich schon zigmal erlebt, aber dass du mit so einer desillusionierten Klatsche da nach Hause gehst nach dem ersten Spiel, das muss ich sagen, das war schon richtig bitter. Und wie war das denn für dich?
Ja, so bitter, ja, also maximal scheiße.
Ja.
Da sitzt du da oben in deinem Kabuff und denkst dir, holy. Ne?
Ja.
Und, aber das hat ja auch alles Gründe, Rüdiger. Und ja, die Gründe, die findet man ja dann auch dann in der Retroperspektive dann auch raus. Ja. Und da gibt's viele Gründe, was da passiert ist, was da gelaufen ist. Und ich habe ja auch nicht einfach die Augen zugemacht und bin nach vorne, sondern ich will ja Sachen besser machen, auch in Zukunft. Und deswegen sehr selbstkritisch in den letzten Wochen gewesen oder seit Tag 1. Und da stehe ich dir auch gerne Rede und Antwort, wenn du jetzt mal fragst, du, sag mal, was war denn das Problem? Das kann ich dir gerne erklären.
Genau, was war das Problem? Weil wir haben ja nicht nur so eine Klatsche, haben wir jedes Jahr haben wir eine Klatsche erlebt und in jeder Saison für mich überhaupt gar kein Thema. Das passiert auch in Edmonton Oilers, aber das ist zum ersten Saisonspiel, das war halt schon besonders bitter. Und dann haben wir 5 Spiele in Folge verloren. Du erinnerst dich gleich zu Beginn. Und das mit unserem neuen Sportdirektor Jan Bartha, das erklärt natürlich schon auch, dass die Leute sagen, da ist was richtig schief gelaufen.
Okay, also fangen wir mal von vorne an. Ne?
Ja.
Ich glaube, der Club hat damals Tom Rowe und mich verpflichtet als oder weiter verpflichtet ja, als Trainerteam. Irgendwann kam dann raus, dass ich Sportdirektor werden darf. Und man dachte dann natürlich, mit Tom Rowe hat man diese Kontinuität, von der wir immer alle so sprechen. Ne? Und deswegen war es auch ein Grund, dass der Club ihn behalten hat. Man wollte Kontinuität schaffen. Es gab viele Wechsel auf anderen Positionen davor. Und deswegen dachte man, okay, damit haben wir die Kontinuität. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, dass der Trainer, von dem wir so viel Kontinuität erhofft haben, hat genau das Gegenteil gezeigt, weil dieser Trainer auf einmal angefangen hat, ein komplett neues Spielsystem zu spielen. Und somit war diese Kontinuität, von der man sich erhofft hat, dass die uns weiterhilft, auf einmal dahin. On top dann noch 3 neue Trainer dazu. Und wir hatten ja auch so, das ist auch eine Sache, wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, wir hatten viel zu viele Projekte. Projekte meine ich mit Spielern, die noch nicht in der DEL gespielt haben, mit jungen Spielern, die man irgendwie auch implementieren müssen. Wir hatten ganz viele Projekte und junge Spieler, die brauchen viel Zeit und viel Pflege und viel Aufmerksamkeit und neue Trainer auch. Mit Luca Endres, das ist ein junger Bursche, der sein erstes Profi-Station hatte. Mit Emil Rasmussen, der das erste Mal in Deutschland unterwegs war und zurechtkommen musste. Also wir hatten unfassbar viele Projekte. Da würde ich sagen, jetzt würde ich es nochmal machen, nein.
Weil die Rädchen nicht ineinander gegriffen haben.
Naja, weil wir auch einfach gar nicht so viel...
Ihr habt euch ja was vorgestellt,
dass ich war zu mutig, Rüdiger. Ich war zu mutig, ich wollte eine Systemrevolution, die vielleicht an der einen oder anderen... Ich habe mich
angepasst an die.
Nee, ich habe mich nicht. Das ist ja so. Du hast einen Trainer und der hat eine Idee, wie er Eishockey spielen möchte.
Ja.
Und der Trainer und der Co-Trainer, die haben gesagt: So, Jan, so wollen wir es machen.
Ja.
Und wenn das die volle Überzeugung ist, dass dieser Trainer dieses System spielen möchte, dann unterstütze ich dieses Trainerteam, koste es, was es wolle.
Ja.
Weil ich kann dir nicht sagen: Nein, du spielst so. Dann sagt der Tom Rowe irgendwann so: Weißt du was? Dann machst du doch selbst. Ciao, Kakao.
Ja.
Sondern ich muss ihm dann halt auch die Erfahrung machen lassen und ich kann ihn ja auch nur bewerten, wenn er, so wie er es mit vollster Überzeugung coachen möchte und es dann nicht funktioniert, dann muss ich halt eine Entscheidung treffen. Die habe ich ja dann am Ende auch getroffen. Und dann haben wir doch den Trainerwechsel gemacht.
Du
musst dem Trainer eine Chance geben.
Okay.
Du musst dem Trainer eine Chance geben und dem Trainerteam eine Chance geben.
Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt, oder?
Ach, nie. Man hat ja auch ein Gefühl in sich, wo man sagt, oh, ob das gut geht, und dann hat man Hoffnung, dann sieht man eine gute Trainingseinheit, dann sucht man auch Feedback von den Spielern und die haben irgendwie dann schon gesagt, nee, das wird schon, wir brauchen nur Geduld. Nur wir haben halt nicht so viel Toleranz hier auch durch Auf- und Abstieg, dass man sagen kann, wir probieren mal ein halbes Jahr was aus. Das hat ja genau gedauert, ich weiß es nicht, du weißt es besser, 5 Spiele und der Baum hat hier schon gebrannt. Deswegen, ich konnte sagen, okay, Tom, auf deine Verantwortung, du musst das machen, aber wenn ich merke, irgendwann das funktioniert nicht, muss ich hier die Reißleine ziehen. Und das ist ja auch meine Verantwortung dem Club gegenüber.
Ja, das Problem war ja auch, dass wir dann plötzlich, dann gewinnst du plötzlich in Mannheim mit genau der gleichen Mannschaft. Und
ja, Dresden hat ja auch irgendwann mal irgendein Spiel gewonnen und so, ne?
Ja, aber dann, wir gewinnen, Mannheim startet in dieser Saison mit 5 Siegen, wir mit 5 Niederlagen, dann treffen wir aufeinander und dann gewinnen wir in Mannheim.
Mannheim war noch nie ein Thema für uns.
Und dann
war ein Witz, ne?
Aber dann haben wir schon auch gezeigt, das macht ja die Sache wahrscheinlich so schwierig, weil wenn du 20 Spiele am Anfang verlieren würdest, hättest du ja früher reagiert. Aber du hast ja eben zwischendrin auch Spiele gezeigt, die funktioniert haben, die du gewonnen hast, die du ordentlich gespielt hast. Oder eben nicht aus deiner Sicht heute.
Es hat mir trotzdem auch bei erfolgreichen Spielen die Fantasie gefehlt, dass das auf Dauer gut geht.
Ah, okay, ja.
Und das ist einfach der Punkt. Und dann mussten wir handeln. Das war natürlich auch keine einfache Situation. Dann schaust du das Spiel da an gegen Ingolstadt und du merkst, oh mein Gott. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich gewusst habe, so, jetzt nach Ingolstadt mache ich einen Trainerwechsel. Das war dann einfach ein Gefühl. Und wir hatten ja auch noch keinen irgendwie in der Pipeline. Natürlich, durch meine Datenbank wusste ich, welcher Trainer frei ist. Das ist mein Job. Ich muss für alle Phasen bereit sein. Ich wusste, welche Trainer frei sind, welche Kandidaten sein könnten. Aber ich hatte noch kein einziges Gespräch geführt mit irgendeinem potenziellen Nachfolger von Roe. Und es hat die Sache ja auch noch so kompliziert gemacht. Und ich wusste, wir haben genau die Länderspielpausezeit. Es gibt mir jetzt eine Woche, dass die Jungs A einen Reset-Knopf drücken können. Und es gibt mir eine Woche Zeit, einen Trainer zu finden. Und das war auch eine spannende Woche, ja.
Man kann ja trotzdem sagen, okay, das ist ein guter Zeitpunkt vor dieser Pause, aber muss man nicht generell sagen, so wie die Saison bis dorthin zu dieser Pause gelaufen ist, du hast zu spät reagiert?
Nein, würde ich nicht sagen, weil man muss die Chance geben, auch gerade weil es dieses neue System auch war, dass die Jungs es vielleicht noch verstehen, dass der Trainer noch damit umgehen kann. Nur ein Problem bei der ganzen Sache war ja auch, Rüdiger, wenn du als Cheftrainer ein System spielst, was nicht von dir ist, von dir selbst, das ist viel Einfluss gewesen auch von Emil, was nicht von dir ist, dann hast du irgendwann keine Antworten mehr auf Probleme, weil jetzt sagen wir mal, Tom Pokel zum Beispiel, der spielt dieses Spielsystem, seitdem ich ihn kenne im deutschen Eishockey. Und er hat jeden Fehler schon einmal gemacht und gesehen und gecoacht und Spiele damit verloren und gewonnen. Der weiß ganz genau, was er zu tun hat. Nur wenn du dann irgendwann diese Erfahrung einfach nicht hast in diesem Spielsystem, dann gehen dir dann die Antworten auf die Fragen aus. Und dann bekommst du auch ein Problem in der Kabine.
Ja. Ist eigentlich so ein Trainer, wenn du den dann entlässt, wie ein Tom Rowe, sagt er dann, das habe ich mir gedacht, oder ist er eher überrascht?
Das war natürlich eine super ekelhafte Situation,
natürlich,
weil wir saßen
dann da. Apropos, das muss ich auch nochmal einwenden. Ich finde es auch ekelig, wie auch so ein Tom Rowe, egal jetzt wie schlecht er performt hat, was er da für einen Anteil hat, und kann ich überhaupt gar nichts zu sagen, will ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber auch da gab es schon auch einige Stimmen, die einfach unter der Gürtellinie gewesen sind, wie die Leute so einen Tom Rowe versucht haben abzuschießen oder Druck gemacht haben. Da kann man natürlich sagen, ist Tom Rowe der Richtige? Das kann man ja fragen, das ist ja überhaupt kein Problem. Man kann ja nach so einer Saison nicht sagen, die Leute sollen kritiklos bleiben. Das ist nicht meine Frage. Aber was da teilweise für Formulierungen dabei sind, das tut mir schon auch im Zusammenhang mit Spielern immer weh, weil wir kennen die Leute ja. Ich habe ja mit den Leuten zu tun, dann lese ich das und weiß, dass morgen spreche ich mit Tom Rowe oder morgen spreche ich mit dem Spieler, wo irgendeiner das und das geschrieben hat. Das finde ich so fürchterlich. Das finde ich so, ich muss sagen, das finde ich so super fucking unmenschlich hier in diesem.
Aber es hat auch keinen Mehrwert. Es hat keine
Aussage. Genau, es bringt
schadet
keinen.
Einfach nur allen Beteiligten.
Es bringt überhaupt, genau. Es bringt
und ich glaube, das ist
so
alle,
sinnlos. Es ist eigentlich so sinnlos. Gell?
Genau, und ich glaube, dass alle Beteiligten hier in diesem Club alle einen Kompass haben und wissen, wenn was gut läuft und wann nicht.
Ja, genau.
Also, und deswegen brauchen wir nicht noch einen Anschubser und beleidigt werden. Aber das Thema hatten wir schon am Anfang, Rüdiger.
Aber jetzt kommen wir aber noch zum Gutlaufen auch. Dann ist es dir gelungen, innerhalb von einer Woche praktisch mit Vorarbeit, wie du es genannt hast, unseren neuen Trainer zu verpflichten mit Tom Pokel.
Die Verpflichtung von Tom Pokel, das war jetzt auch nicht einfach, weil der Tom Pokel und ich, dass wir uns unterhalten haben über Eishockey und wir recht schnell gewusst haben, wo wir ansetzen wollen und was das Thema ist und was das Problem ist und was, wir hatten schon genug Fantasie, das hier in die richtige Richtung zu bringen. Nur da gehört ja auch immer noch der finanzielle Aspekt dazu und der hat ja auch noch einen Berater und das trenne ich ja komplett. Ne? Also ich beurteile jetzt nicht den Trainer oder den Spieler anhand seines Beraters. Das trenne ich ganz gut, weil sonst färbt das ab und es wäre unfair. Aber der Kerl hat es schon in sich gehabt. Die Woche war interessant und das war auch schon das eine oder andere Mal, wo wir gedacht haben, so jetzt hör mal auf, wir sind aber hart dran geblieben, sind belohnt worden und das war eine interessante Woche und das Gute war ja auch, dass wir das alles so geschafft haben, dass dann zum Trainingsstart nach der Länderspielpause pünktlich zu dem Heimspiel gegen Mannheim er hier war. Und das ist natürlich nicht einfach, aber wir haben es hinbekommen.
Ja. War das dein absoluter Wunschkandidat, weil du hast vorhin gesagt, du hast ja schon ein paar in deinem Computer im Hinterkopf gehabt, oder gesagt, wer ist frei oder wer steht zur Verfügung, kann man
ja,
das so sagen?
Ja, war es. Nichtsdestotrotz, ich habe in dieser Phase mit 9 anderen Kandidaten gesprochen. Aber nicht, weil ich mir nicht sicher war mit Pokel, sondern weil ich einfach viel über unsere Mannschaft auch gelernt habe. Weil es ist ja so, wenn du dich mit einem potenziellen Trainerkandidaten beschäftigst, hat er ja, um sich auf dieses Gespräch mit mir vorzubereiten, macht er sich ja auch ein Bild von der Mannschaft, von den Spielern und. Und ich habe unfassbar viel über unsere Mannschaft gelernt, weil ich ja mit 8, 9 anderen Trainern über unsere Mannschaft gesprochen habe. Ja. Und deswegen habe ich das einfach als Vorteil genutzt, diese Interviews und auch für die Zukunft. Ich habe mit unfassbar vielen Trainern gesprochen, die echt interessante Laufbahn hinter sich haben und die auch wirklich auch Kandidaten gewesen wären für diesen Job, nur keiner war so gut wie Pokel.
Sind die eigentlich auf dich zugekommen oder gehst du auf die zu?
Die Nummer haben sie schnell von mir rausgefunden, als sie gehört haben, dass hier ein Trainerposten frei geworden ist.
Also dann melden sie, dann das geht dann auch so?
Das geht ratzfatz. Da rufen die lustigsten Menschen an bei dir.
Und dann klingelt das Telefon und...
Da scheppert's, ja.
Ja, okay.
Und das habe ich dann vorsortiert und ich habe mich auch gefreut über... Was heißt gefreut, ist das falsche Wort, aber ich habe es halt auch genutzt, um auch Menschen kennenzulernen in dieser Phase.
Ja, klar.
Und da waren echt interessante Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit auch im deutschen und internationalen Eishockey schon auch viel bewegt haben. Und deswegen ist es dann halt auch wichtig, sich auch Zeit zu nehmen für diese Menschen, weil man weiß ja nie, wann sich die Wege nochmal kreuzen. Ja? Und ich hätte auch sein können, dass Tom Pokel auf einmal sagt, nee, ich unterschreibe jetzt da und dann hätte ich da gestanden und dann hätte ich wieder bei Null anfangen müssen. Deswegen, der Prozess war klar, ich hatte den Wunsch Pokel, ich habe aber Alternativen aufgebaut und habe mich mit jedem auch beschäftigt.
Und war das für dich von Anfang an klar, wenn ich einen Tom Pokel hierher hole, dann will ich ihn auch gleich für die nächste Saison haben?
Ja, sonst macht es keinen Sinn. Sonst kommst du ja auch, wie kommt das rüber? Ich brauche dich, aber ich glaube nur an deine Fähigkeit, bis zum 30.04.
Dann wäre er ja nicht gekommen, wahrscheinlich auch, oder?
Kommt noch dazu, ja.
Ja, okay, ja. Was zeichnet denn den Tom Pokel aus? Oder was hat er mit der Mannschaft gemacht, dass sie so funktioniert hat auf einmal? Oder dass sie besser funktioniert hat, wollen wir so mal sagen.
Der hat beharrlich an der einen und selben Sache trainiert. Und was mir alle Trainerkollegen...
Was er als Schwachpunkt gesehen hat.
Um sein System zu implementieren. Okay. Und was mir auch viele Trainer in diesem Bewerbungsprozess, nenne ich ihn mal, auch gesagt haben, ist so, hey, die Mannschaft ist nicht schlecht, du hast gute Spielertypen da, nur manchmal habe ich das Gefühl, die schauen sich gegenseitig an, anstatt in der Aktion zu sein. Das bedeutet so, die wissen gerade gar nicht, was zu tun ist. Und das war bei Pokel dann auch der Fall, dass er dann gesagt hat, pass auf, wir gehen jetzt auf die Basis zurück, ins einfachste System, und die Jungs sollen nicht so viel überlegen, sondern sie sollen spielen. Mhm. Und ich glaube, so hat er sie am Anfang bekommen. Und dann haben mich natürlich auch gehört, wir haben auch da eine Niederlagenserie gehabt, ne? Also der Pokel-Effekt ist weg. Nein, es ist ja so, So ein Trainerwechsel ist erstmal so wie so Flitterwochen, dann ist erstmal alles ganz schön, weil jeder Spieler auf einmal das Gefühl bekommt, er kann sich nochmal neu zeigen und beweisen. Und
hört auch wieder besser zu, oder?
Das berühmt-berüchtigte weiße Blatt Papier. Ne?
Ja.
Und das hält für ein paar Spiele auch mal an, das ist ja so ein Phänomen. Nur der wirkliche Pokel-Effekt war die letzten 10 Spiele. Weil da hat der Tom Pokel ja auch die Zeit gehabt und es rechtfertigt.
Du meinst die letzten 10 Spiele, also praktisch nach der Olympiapause, die Spiele nach der...
Ja, und auch die 2 davor.
Okay, Berlin, also gut, genau. Ja. Weil er da die Zeit Training zu machen, wie er gekommen ist, haben wir ja praktisch im Dreitagesrhythmus gespielt. Da war ja ein Training, richtiges Training.
Das war nicht zu denken.
Kaum zu denken.
Ja. Deswegen haben wir auch die Olympiapause ganz anders gestaltet wie, glaube ich, andere Teams. Weil der Mannschaft und dem Tom Pokel hat's gut getan, dass sie auch einfach mal trainieren können. Und das ist auch ein Learning.
Weil andere Mannschaften, nur zur Erklärung, andere Mannschaften haben in der Zeit auch Freundschaftsspiele gemacht.
Waren bei Turniere.
Okay,
und ich bin der Überzeugung, dass was uns in dieser Zeit gefehlt hat, ist einfach gemeinsame Zeit und um an Sachen zu arbeiten. Und das ist auch ein Learning für mich gewesen, was die Vorbereitung angeht. Und da werden wir auch direkt dann in der Zukunft anders mit umgehen. Und zwar, wir werden weniger spielen, dafür gegen mehr qualitative Gegner. Und es hat einfach den Sinn, Rüdiger, dass, jetzt stell dir mal vor, wie früher in der Schule, du hast 2 Schularbeiten in einer Woche.
Ja.
Da kannst du dich so richtig gut nicht auf beide vorbereiten, oder?
Ja.
Dann machst du Abstriche. Und so machen wir es auch. Wir brauchen erstmal Basis und Grundlage. Und wir machen 5, 6 Spiele, auf die wir uns dann massiv vorbereiten können. Weil es ist so, weißt du, du startest eine Trainingswoche und du hörst dann mit den Inhalten irgendwann auf, weil du dich ja dann auf dieses Spiel vorbereiten musst. Bullies, Überzahl, Unterzahl. Das musst du ja alles einmal angehen. Aber die Basisarbeit leidet darunter. Deswegen wird es dieses Jahr erstmal ordentlich Training geben, dass die Jungs sich auch richtig freuen aufs erste Spiel. Es gibt ja auch ein Learning aus der letzten Vorbereitung, und zwar, wir werden nicht mehr gegen Zweitligateams spielen, sondern nur noch gegen DL-Ligisten. Und da werden wir beim Gäuboden Cup dieses Jahr dabei sein. Bin ich sehr dankbar über die Einladung aus Straubing.
Also Gäuboden Cup in Straubing ist am 21. bis 23. August. Alle Löwenfans können sich das schon mal vormerken, wenn sie die Mannschaft begleiten wollen. Also 21. bis 23. August, der Gäuboden Cup. Muss aber dazu sagen, dass das Gäubodenfest, das sonst immer parallel zu dem Cup war, in diesem Jahr davor ist. Also wer das Gäubodenfest miterleben will, muss noch eine Woche vorher anreisen.
Hilft aber, weil jetzt gibt es auch Hotels in der Zeit dann.
Genau, also wer dort übernachten will, jetzt frühzeitig buchen. Hier ist schon mal unser Tipp. Wie geht's weiter mit der Vorbereitung?
Dann spielen wir auch gegen 2 Top-Teams aus der DL auswärts. Mhm. Am 12.9. spielen wir dann gegen einen Top-Gegner aus der DL.
Okay, also 12. September ist das diesjährige Vorbereitungsspiel dann für die Saison. Alle, die in Urlaub planen und die dabei sein wollen, 12.9. schon mal vormerken. Da dürfte eigentlich auch schon die Tippemesse laufen. Gut, jetzt haben wir einen Sprung gemacht, aber da haben wir schon mal gleich die Vorbereitung abgehakt. Wir waren ja vorher stehen geblieben. Was hat ein Tom Pokel bewirkt? Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Jetzt haben wir über den Trainerwechsel gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal sprechen über einen Spielerwechsel, weil nach so einer Saison musst du ja auch immer überlegen, welchen der Spieler willst du austauschen, welchen der Spieler willst du behalten. Und da erstmal die Frage, wie funktioniert es eigentlich überhaupt wenn du einen neuen Spieler verpflichtest oder austauschst mit den Spielerberatern, erklär das mal, hol da ruhig auch nochmal aus, wie das funktioniert.
Naja, in deiner Frage war gerade, wenn du einen Spieler willst, das sind immer 2 Seiten, ne?
Ja, natürlich, ja.
Und manchmal wollen wir verlängern und der Spieler nicht oder auch mal andersrum. Aber generell ist es so, dass ich da lange im Voraus dann schon auf der Suche bin nach Ersatz. Und ich war ja auch in Nordamerika auf Scouting-Tour. Und da ist es ja so, Spieler, die halt sehr interessant sind für mich oder für den deutschen Markt, die haben ja meistens noch den Traum, das muss ich so vorstellen, dass sie in die NHL kommen. So, und dann halten die sehr lange an diesem Traum fest und die verdienen auch in der AHL, das ist die zweithöchste Liga, ziemlich viel Geld und bleiben, wenn sie können.
Also mehr, verdienen dort mehr Geld als hier in der DEL?
Ja,
oder?
Ja, weitaus.
In der AHL, also ja. weit mehr.
Ja. Die Spieler, die ich interessant finde, ja, leider.
Okay, ja.
Und,
ja, okay.
Und dann gibt's da dann so Spielertypen, die irgendwann gesagt haben, so, ich habe es jetzt probiert, ich habe es nicht geschafft, ich mache jetzt mal was anderes. Und was die sich dann halt auch überlegen, ist, okay, Nordamerika ist jetzt hier zu, was mache ich? Dann haben die immer noch die Option, in die KHL zu gehen, das ist für die sehr lukrativ. Ja. Dann, wenn das nicht funktioniert, schauen sie in die Schweiz, das ist auch eine sehr, sehr gute Liga und gut dotiert.
Ja.
Und dann ist irgendwann Schweden dran und dann irgendwann kommt dann Finnland, Tschechien, Deutschland, so. Das heißt, da muss schon viel passieren, dass du deinen Wunschspieler bekommst.
Mhm.
Und
mal unabhängig vom Geld.
Unabhängig vom Geld, überhaupt, dass die Situation entsteht, dass der Spieler mit dem Profil, den du gerne haben möchtest, dann ausgerechnet sich für dich entscheidet. Und jetzt ist es ja auch so, ist ja auch kein Geheimnis, wir kommen zurecht mit unserem Metat, aber wir haben jetzt auch nicht die tiefsten Taschen.
Ja.
Das ist ja dann auch nochmal ein Faktor.
Ja, klar,
deswegen
logisch.
Musst du da viel auf Potenziale setzen und früh dran sein und auch einfach überzeugend sein.
Was ist das für eine Formulierung, früh auf Potenziale setzen? Was meinst du damit?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Also einmal früh auf Potenziale jetzt, was die Importspieler betrifft, eine lustige Geschichte. Ich war bei einem Spiel in Henderson und da habe ich mir den Spieler sehr genau angeschaut und habe dann...
Wusste das der Spieler?
Nein, er wusste davon nichts, aber sein Berater wusste davon und ich habe mich schon länger mit dem Spieler befasst und ich wusste, dass ich mich danach auch mit ihm treffen werde. Das hätte ich dann nach dem Spiel. Ich hatte die Nummer und sollte mich melden. Und ganz interessante Geschichte. Ich habe immer auf der Seite gestanden, so wie ich am meisten und am besten hätte spielen sehen können. Und da war ein älterer Mann, der ist die ganze Zeit mit mir hin und her gewandert auf der Tribüne. Und dachte ich so, oh, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, sind Sie auch wegen dem Spieler hier? Ich dachte, das wäre irgendwie ein Scout oder auch ein anderer Sportdirektor. Und sagte er, ja, ich bin wegen dem Spieler hier, das ist mein Sohn. Und da hatte ich dann halt das Glück, dass ich dann direkt einen persönlichen Kontakt aufbauen konnte. Und wenn man irgendwie schon mal einen Stein im Brett hat beim Vater, hilft es vielleicht dann auch bei der Verpflichtung. Ja. Also,
was ist Zufall, oder?
Ja.
Das ist auch ihrer Zufall, sowas, ja.
Ja, war schön. Also, und so konnte ich auch direkt nach dem Spiel so, hey, grüß dich. Und dein Vater hat ihn auch begrüßt.
Ja.
Und so. Dann sind wir gleich gut ins Gespräch gekommen. Aber das ist jetzt so eine kleine Anekdote.
Ja, okay, ja.
Generell ist es schon sehr schwer, seinen Lieblingsspieler zu bekommen, Rüdiger.
Ja,
sehr,
ja.
sehr schwer.
Ist es auch so, dass ich... Spieler melden bei uns und sagen, hier, ich könnte mir vorstellen, ich will bei den Löwen Frankfurt spielen, weil so ganz uninteressant sind wir ja auch nicht.
Nein, sind wir nicht, definitiv nicht. Was oft passiert ist, dass ein Spieler, den wir im Bestand haben, sagt, ey, ich habe einen Kumpel, der hat richtig Bock herzukommen.
Ah, okay, ja.
Weil ich habe ihm das und das von dem Standort hier erzählt.
Okay.
Und dann hast
also
du vielleicht
das hilft schon auch.
Und dann hast du halt einen Vorteil gegenüber, vielleicht verdient er ein paar Mark mehr woanders, aber er weiß halt durch seinen Kumpel, hier ist es gut, das kriegt er, das kriegt er, das hat er und das können wir bieten. Und so hat man dann halt mal einen Vorteil. Aber generell ist es nicht so, dass wie wenn man jetzt, wie es bei dem Trainer war, es wird kundgetan, dass der Trainerposten frei ist und dann rufen ganz viele an. So ist es nicht bei den Spielern. Also die Spieler, die sitzen eher auf der Seite von, dass wir auf die zutreten müssen.
Also die sitzen eher auf der Warteliste, als dass sie sich selbst aktiv...
Ich muss mich da anscheinend bewerben. Ne?
Ja, also, klar. Ja, okay,
der Club muss sich präsentieren.
Ja, ja.
Der Club muss sich präsentieren. Und nochmal zu den Potenzialen zurück. Ich sehe Potenzialen zum Beispiel auch die Kosebrüder.
Ja.
Das sind ja welche, die waren jetzt nicht bei so vielen auf dem Zettel.
Die du ja auch verpflichtet hast und beide mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet hast.
Ja, ich habe die schon ganz, ganz lange beobachtet und jedes Mal, wenn die Nachwuchsmannschaft von Regensburg in Mannheim gespielt hat, war ich vor Ort. Ich bin auch oft selbst nach Regensburg gefahren. Die ganze Playdown-Serie, die sie gegen Krimitschau hatten, habe ich komplett verfolgt. Und einmal bin ich so hingefahren, da hat er gar keine Sekunde gespielt. Der Fabio und zu dem Zeitpunkt der Timo schon. Und das war auch ein interessanter Prozess. Also da sind schon viele Liter Kaffee geflossen bei der Familie Kose zu Hause, bevor sie es gemacht haben. Dann war ich dann irgendwann final mit der Nationalmannschaft. Damals waren wir in Regensburg zur Phase 1 und Regensburg und Straubing ist nicht weit weg voneinander. Da bin ich zu denen nach Hause gefahren und da ist auch das Bild entstanden, wo die Jungs dann in der Küche den Vertrag unterschreiben mit mir zusammen. Und daran erinnere ich mich gerne, vor allem wenn ich dann sehe, dass es funktioniert hat und er auch einen Preis abgesahnt hat jetzt. Und wir, glaube ich, noch ganz viel Freude haben.
Sag mal, was für ein Preis?
Ja, Junior des Jahres, ja. Also der beste junge Spieler.
Genau, ist ja gerade jetzt gestern Abend von der DEL als ausgelobt worden. Junior des Jahres. Und was hat er gesagt? Wer ist in dieser Reihe, der auch Junior geworden ist? Tim Stützle hat er gehört.
Ja, also der Award hat schon, der heißt schon was, das bedeutet schon was. Und das freut mich einfach für den Jungen und auch für die für den Club, dass man da was entdeckt hat und wovon wir noch viel Freude haben werden hier alle. Und das finde ich cool.
Wenn ihr nicht nur durch größenwahnsinnig, durch so eine frühzeitige tolle Auszeichnung?
Ja, das ist ja dann unser Job, die in den Leitplanken zu halten.
Okay. Also du musst dich bewerben und du bist...
bewerben, das hört sich so an.
Ja,
nein, ich will es halt nur verständlich machen. Ne?
Nein, es ist anders. Also beim Trainer, hast du gesagt, haben sich zig Leute von selbst so gemeldet, aber das beim Spieler wirst du aktiv. Und du bist ja jetzt, hast jetzt von einem Beispiel erzählt, wo du in Amerika gewesen bist. Bist du dann nur in Amerika oder nach was gehst du? Oder sagst du mal, das ist eine schöne Stadt, da will ich mal hin und auf Kosten der Löwen ein bisschen Urlaub machen? Oder
bin ich so wie du?
Hast du oder würdest du das, ich habe noch nie auf Kosten der Löwen Urlaub gemacht, aber würdest du das, wenn ich nach der Bezahlung von den Löwen gehen würde, dann würde ich hier mal auf die Tippemess gehen können.
Hier in die Geister war.
Ja. Nein, aber Quatsch beiseite. Du hast ja nicht nur Amerika im Auge.
Nee, also es ist so, dass ich unter der Woche die Spiele in der tschechischen Extraliga, die finden immer um 17 Uhr statt. Und Standorte wie Litvinov, Pilsen, Karlovy Vary, die erreiche ich in 5 Stunden, 4,5, 5 Stunden. Bedeutet für mich immer, ich fahre um 12 mittags hier los, bin abends nachts um 12 wieder zu Hause. Und ich habe ein Spiel gesehen und das tut auch mal gut, anderes Eishockey zu sehen. Und ich finde gut.
Diese Saison bei uns besonders, ja.
Blöd, Mann. Und es ist auch wichtig, ich finde es wichtig, Spieler zu haben, auch wenn sie aus Nordamerika kommen, dass sie aber schon mal Europaerfahrung haben. Mhm. Und jetzt ist der Standort Litvinov jetzt nicht der tollste. Also jetzt, ich will jetzt nicht despektierlich sprechen, aber wenn da ein guter Importspieler ist und ich kann sagen, hier ist Frankfurt, dann habe ich schon Gehör. Ja. Und deswegen halte ich mich viel in Tschechien auf unter der Woche, so Tagestrips. Ich bin jetzt auch nach Finnland geflogen, da war ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und die Nordamerika-Reise, der Grund, warum ich genau dahin bin, war, ich habe mir einen Plan zusammengestellt. Ich wollte effizient in einer kurzen Zeit viele Eishockeyspiele sehen.
Aber das sind ja viele Eishockeyspiele, die du ja auch schon vorbereitet hast, wo du sagst.
Ja. Also ich mache die Route, ich gucke mir die Standorte an, wie kann ich die erreichen, wo muss mein Hotel sein, dass ich schnell an vielen Standorten sein kann. Und dann gehe ich die Kaderlisten durch und mache mir meine Vornotizen. Und dann, wenn ich meine Vornotizen gemacht habe, weiß ich auch direkt, welcher Spielerberater ist für jeweiligen Spieler zuständig. Und die informiere ich und sage, das ist mein Trip, dann und dann bin ich bei dem und dem Spiel, an diesem Spieler bin ich interessiert. Und das funktioniert super. Dann bekommst du direkt Feedback. Es gibt ja nichts Besseres für die Spielerberater, als dass man dann halt in Persona Sportdirektor hinkommt. Ja. Und dann für den Spieler ist auch einfach ein gutes Gefühl, ne? So, dass man schon mal jemanden kennengelernt hat, mal irgendwie mal beisammen saß und mal gesprochen hat.
Der wirklich ein Interesse hat, dann
genau.
Zeigt.
Genau, ja. Okay, und deswegen, die Nordamerika-Reise war einfach gut geplant, die war effizient, das hatte nicht viel mit Urlaub zu tun. Ich hatte mehr mit dem Jetlag zu kämpfen als alles andere, aber hat sich gelohnt und hat auch meine Sichtweise auf das amerikanische Eishockey oder beziehungsweise auf nordamerikanische Eishockey und diese Ligenstruktur auch nochmal verbessert, weil es macht einen riesen Unterschied, ob ein Spieler aus der AHL kommt oder aus der East Coast kommt. Da meine ich jetzt nicht qualitative Unterschiede, sondern da meine ich einfach Spielsysteme, die einfach unfassbar unterschiedlich sind. Und ich kann es jetzt auch besser bewerten, weil ich vor Ort war und ich habe auch total viele Kontakte geknüpft. Ja.
Also ist es vor Ort schon ein Vorteil, also nicht nur jetzt für den persönlichen Kontakt, aber rein theoretisch könnte man sich die Spiele doch auch irgendwo im Fernsehen angucken, im Stream oder sonst irgendwo. Wenn du einen Spieler jetzt beobachten willst, könntest du dir doch das Spiel auch irgendwo so angucken oder gibt es die Möglichkeit?
Ja, da fehlt halt einfach das Asset, dass man halt auch direkt vor Ort sprechen kann. Und
dann für Verhandlungen oder?
Nee, ja, auch klar. Mal kennenlernen. Es kann ja ein fantastischer Eishockeyspieler sein, wenn der vor mir sitzt und der benimmt sich wie sonst irgendwas, dann weiß ich, was ich von dem erwarten kann, wenn der bei uns ist. Und ich will den Spieler halt auch, ich will ihn in die Augen schauen können und ich will auch den einschätzen können, passt dann unsere Kaderstruktur. Und das geht halt nur vor Ort. Und ganz, ganz wichtig ist, welche Menschen du auch in diesen Stadien triffst. Und ich habe unfassbar viele hochrangige Scouts kennengelernt und seitdem immer noch im Austausch geblieben. der Scout von den Montreal Canadiens. Ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen, ja, aber da war noch einer von Chicago dabei. Ich habe Chad Nearing getroffen, ja, der jetzt auch NHL-Scout ist. Ich habe andere Sportdirektor-Kollegen getroffen. Also ich saß auf der Tribüne und guck so, hör, das ist doch Dallas Eakins. Und dann haben wir irgendwie nochmal einen Kaffee zusammengeschnappt. Oder in Henderson war der Stefan Usdorf.
Gibt es einen speziellen Bereich, den ihr zugewiesen kriegt? Das ist doch ein irrsinniger Zufall.
Ja, du kriegst eine Akkreditierung und dann alle Leute, die zum Scouten da sind, wie ich oder Dallas, die sind dann im selben Bereich. Also wir ziehen uns da auf denselben Kaffee und,
und
sitzen dann da und gucken das Spiel und tauschen uns aus.
Ja? Okay, das ist ja schon ein bisschen geordnet. Ja, okay, gut, ja. Sonst hätte ich das ist schon ein riesen Zufall in den großen Stadien, dass du da immer
wieder. Wir sitzen alle wie die Hühner auf der Stange.
Ehrlich,
ja? Ja, das ist schon interessant.
Das ist ja schon auch lustig, oder?
Geht.
Okay, ja. Ja, irre ist das. Ja, kommen wir zum ganz konkreten Fall. Wenn wir über Verpflichtungen sprechen, die letzte Verpflichtung, die du getroffen hast in der laufenden Saison, war ja den Torhüter, den du notgedrungen verpflichten musstest, weil Cody Brenner verletzt war mit Tokarski. Und das ist ja, ich will es mal vorsichtig formulieren, völlig in die Hose gegangen.
Ja, ich habe mir was anderes bei gedacht, als ich den verpflichtet habe. Die Geschichte dazu ist wie folgt. Und zwar, Cody Brenner hat schon eine ganze Zeit lang verletzt gespielt, im Dienst der Mannschaft gestellt. Und meine Befürchtung war, wenn jetzt irgendwas noch mit Pante passiert, haben wir ein großes Problem. Und alle Torhüter, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt waren, haben sich dann darauf beschränkt, dass es dann drei waren, die auch abrufbereit wären. Und zwar, das war einer, der hat letztes Jahr noch für Kunlun gespielt in der KHL. Der hat aber in der ganzen Saison kein einziges Spiel gemacht und hatte eine hochschwangere Frau zu Hause. Der nächste war ein Tscheche, der in Finnland mit Knieproblemen zu kämpfen hatte und nicht so oft gespielt hat. Und der dritte war Dustin Tokarski. Und egal, mit wem ich mich über Dustin Tokarski unterhalten habe, ich habe ja die Drähte glühen lassen. Ja. Zu der Zeitpunkt war er in Grand Rapids in der Organisation. Ich hab mit Niklas Grunwald gesprochen, den ich im Zuge von Kevin Bickers Draft kennengelernt habe. Der hat mich verwiesen an Offizielle aus der Organisation Grand Rapids und wir haben viel uns ausgetauscht und egal mit wem ich da drüben gesprochen habe, die haben mir versichert, Jan, der Typ ist ein Gewinner. Es gibt Zeitungsartikel, der Typ ist ein Gewinner.
Ja.
Und in dieser Verhandlungsphase, als
und hat es ja bewiesen über.
Der hat ja letztes Jahr in der NHL noch 4 Siege geholt.
Ja.
Und auch in der Phase der Verhandlung wurde die Verhandlung mal kurz unterbrochen, weil Toronto Maple Leafs hatten ein Problem mit ihren Torhütern. Stolarz und Wall waren verletzt und Tokarski hätte aushelfen sollen. Und dann dachte ich mir, wenn klar, bei all dem, was ich jetzt hier gesehen habe, was ich gehört habe und die Toronto Maple Leafs haben eventuell Interesse, dann wird es für Frankfurt reichen.
Ja.
Jetzt, ich sage das jetzt mal überspitzt.
Ja, logisch. Also,
das klingt jetzt ich sage es überspitzt und dann kam der hierher und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und das Krasse ist, dass wenn du jetzt rüberschaust nach Ljubljana, 92%, 93% Fangquote, hat schon 2 Spiele in den Playoffs gewonnen. Und das ist halt verrückt, dass ich konfrontiert werde mit einer Verpflichtung, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und der spielt in Ljubljana und der ist ein Sieger ran für die gerade.
Lag das jetzt daran, dass er zu wenig Spielpraxis hatte? Oder liegt es daran, dass wir einfach eine zu grottige Abwehr haben?
Ich glaube, in der Situation, wo er kam, das war schon tough hier. Also wir haben ja hier wirklich eine...
Deswegen hast du ihn ja auch geholt, weil es ging in der Phase, wollen wir uns ja noch zurückerinnern, hätten wir auch gut und gerne noch absteigen können. Gell?
Ja, ich erinnere mich an Phasen, korrigiere mich, wir waren 4 Punkte vor Dresden.
Ja.
Und das war schon nicht angenehm, hier morgens auf die Arbeit zu kommen. Und egal wie viel Erfahrung der jetzt mitgebracht hat, NHL und AHL und was weiß ich was, für den war das auch nicht einfach. Mhm. Hier in diese Situation zu springen und sofort per Knopfdruck zu performen, das hat er in diesem Moment nicht geschafft. Das heißt nicht, dass er kein guter Torwart ist. Mhm. Die Situation war halt unfassbar schwer, selbst für ihn.
Ja.
Und wenn ich jetzt was Positives daraus ziehen müsste aus der Verpflichtung ist, ich glaube, was es gemacht hat, hat Cody und und Pante einen kleinen Boost gegeben, um zu wissen, da ist noch einer da, wenn was mit uns passiert. Wir sind ja nicht allein verantwortlich im Torhüter-Team, sondern wir haben da noch Support von Dustin Tokarski, der ja auch eine Vita hat und der auch gut drauf ist und die Jungs auch unterstützt. Und als wir uns die Hände geschüttelt haben, bevor er nach Ljubljana ist, hat er geschwärmt von unseren beiden Torhütern. Und also die haben ein gutes Verhältnis aufgebaut. Und ich glaube schon, dass es geholfen hat in der Phase. Aber an sich habe ich den Dustin Tokarski ja geholt, dass er von den 5 Spielen 4 gewinnt. Jetzt rechnet das mal in Punkte um. Hat aber nicht geklappt.
Ja, gar nicht, ja.
Fürchterlich.
Ja, brutal, ja.
Ich habe drüber nachgedacht, dass natürlich so eine plakative Verpflichtung natürlich dazu auch beiträgt, dass man sagt, der Jan Bader, der ist fehl am Platz.
Ja, verstehe ich.
Wenn man diese Position einzeln rausnimmt, du verpflichtest in der Not bis abstiegsgefährdet, in der Not einen Torhüter mit einer Lizenz, ausländischen Lizenz, und dann funktioniert er überhaupt nicht und ist eigentlich noch schlechter als deine beiden Stammtorhüter, die du da hast. Aber du hast es ja auch aus dem Grund gemacht, weil man nicht wusste, wie schnell kommt Cody Brenner wieder.
Ja, ich glaube, wie das dann dem Fall gemacht hätte, hättest du keinen verpflichtet, der wäre verletzt geworden, hätte ich den nächsten Fehler gemacht. Also ich würde es nochmal wieder so machen.
Okay, ja.
Ich musste handeln. Das wäre auch der einzige von den drei, den ich wieder nehmen würde.
Ja.
Die Situation war einfach so angespannt und so, dass er damit nicht umgehen konnte. Ist jetzt meine Erklärung. Ich weiß nicht, wenn er erzählt dir vielleicht was anderes. Nur wenn ich es für mich erkläre, ist, dass die Situation einfach nicht einfach war, zu diesem Zeitpunkt hierher zu kommen. Und ich habe den da drüben ins Flugzeug getreten, Rüdiger. Der sagt, ja, ich komme dann. Und ich so, nein, wir brauchen dich jetzt.
Ja.
Okay, der ist zum Flughafen, Rüdiger. Kurze Geschichte. Der ist zum Flughafen. Ja. Der saß im Flieger drin. Der Flieger konnte nicht losfliegen, weil die Maschine nicht enteist werden konnte. Das heißt, wieder raus aus dem Flieger, wieder nächsten Tag Flug gebucht. Das heißt, fuck, der soll auch in Iserlohn spielen. Dann hatte der gar kein Mannschaftstraining, der Kerl. Aber wir haben ihn gebraucht.
Ja, ja.
Und dann spielen wir dein allererstes Spiel in Europa in Iserlohn. Das ist ja so schon unangenehm genug da. Und dann weiß ich, der hat nach dem Spiel gesagt, Jan, ich habe den Schiri nicht gehört, ich habe noch ein bisschen Jetlag gehabt und so. Das sind alles Ausreden und so. Aber das macht schon was mit einem, in so eine Situation, in so ein eiskaltes Wasser zu springen.
Ist klar. Aber jetzt kommen wir, natürlich haben wir das geklärt. Ich finde auch zu Genüge geklärt. Jetzt ist für mich die Frage.
Darf ich dich mal unterbrechen?
Ja.
Weißt du, was mein Learning daraus ist?
Ja.
Weißt du es?
Nein, weiß ich nicht. Nee.
Nachverpflichten ist immer ein Gamble. Immer. Du musst einfach früher bereit sein mit deinem Kader. Und ich glaube, ihr habt in der letzten Folge dieses Eukinora-Thema schon genug gekaut. Ich habe da mal reingehört. Aber das ist natürlich die Entscheidung, die da getroffen worden ist, oder auch das Ausmaß, was das angenommen hat, hat ja für unser Torhüter-Duo gesorgt, was wir jetzt haben oder hatten. Und das Learning daraus ist einfach, dass eine Nachverpflichtung immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Deswegen, was wir jetzt in Zukunft machen werden, auch gerade was die Torhüter angeht, ist Folgendes. Rodion Schumacher ist ein junger Spieler, der einfach Spiele braucht und der jetzt in seiner Phase seiner Laufbahn hier total fehl am Platz ist, weil er muss spielen. Er wird nächstes Jahr nicht mehr bei uns sein.
Das ist sicher.
Das ist sicher.
Ja, okay, ja.
Das haben wir kommuniziert, auch mit ihm persönlich. Ich helfe ihm auch dabei, einen neuen Club zu finden, und das ist alles safe schon, das ist klar.
Warum? Weil er einfach Spielpraxis braucht.
Der braucht Spielpraxis, und ich brauche auch einfach ein Torhüter-Team, welches Situationen aushält, auch wenn es mal eine Verletzung gibt. Und es ist ja so, wenn du den klassischen dritten Torhüter hast, der jetzt nicht unfassbar gut ist oder schon eine tolle Vita hat, wenn dir irgendwas passiert mit deinen Top beiden, musst du sowieso nachverpflichten. Deswegen war jetzt das Learning aus der Tokarski-Nummer, ist das Learning, dass wir uns dafür entschieden haben, einen Starter zu holen, einen richtig klassischen Starting Goalie.
Für die neue Saison.
Für die neue Saison.
Ja.
Wir werden den Cody Brenner behalten. Und?
Moment mal, da muss ich also nochmal nachhaken. Also das heißt, wir kriegen einen neuen Torhüter, den du dann als Torhüter Nummer 1, nicht mehr ein Torhüter Du, so wie wir das dieses Jahr hatten, sondern
klare
Torhüter
eins.
Nummer 1, klarer 1. Einen deutschen oder?
Import.
Ein Import-Spieler. Und Cody Brenner wird uns erhalten bleiben.
Der bleibt. Ja.
Okay, also bleibt nächste Saison noch da.
Auch das, und ein weiterer Torhüter kommt auch noch dazu, der sehr, sehr gut ist und viel Potenzial hat und der auch schon bereit wäre, in der DL zu spielen.
Das hört sich an, dass du schon einen Torhüter für die nächste Saison in der Tasche hast.
Es spitzt sich gerade zu, sehr konkret zu werden. Also es sind jetzt am Ende 2 Kandidaten, und da kann sehr kurzfristig jetzt auch...
Könntest du noch was über das Alter sagen?
Ungefähr mal. Sind das welche mit einer langen Erfahrung, mit 35, 36?
Perfektes Alter.
Okay, ja. So, dann fasse ich nochmal zusammen, Jan. Du willst also einen nordamerikanischen Torhüter, der unser Nummer 1 Torhüter werden soll, verpflichten. Weiterhin wird Cody Brenner auch die nächste Saison das Löwentrikot tragen. Und als dritten Torhüter werden wir ein Top-Torhüter-Talent verpflichten. Ist es richtig so? Das sind ja schon mal viele Neuigkeiten. Kurze Frage noch dazu. War Jake Hildebrand kein Thema?
Doch, war.
Ja?
Ja. Wir haben lang, lang gesprochen. Ich kenne ihn ja gut.
Ja.
Wir sind zusammen Meister geworden. Und
ja.
Der Kontakt ist nie abgebrochen und wir haben uns lange unterhalten.
Und was hat er dann gesagt? Nee, bei dem Sportdirektor komme ich nicht. Oder hat er gesagt, ihr bezahlt mir zu viel?
Nee, wir sind einfach nicht zusammengekommen.
Und es ist schon auch ein finanzielles Thema, oder?
Ja, immer.
Ja, okay. Ja, ja, das Geld ist natürlich immer das Problem. Ganz besonders ja auch auf dem deutschen Spielermarkt. Wie schwierig ist es aktuell? Es ist ja immer schwierig. Also ich habe, glaube ich, noch nie von irgendeinem Trainer oder von irgendeinem Sportdirektor gehört, dass es einfach ist, gute deutsche Spieler zu bekommen zum einigermaßen bezahlbaren Preis. Wie ist es aktuell?
Das ist immer noch so. Das ist immer so, dass die Herausforderung, ich sprach ja eins davon, dass man auf Potenziale setzen muss, um dann Glück zu haben, dass man einem vom Profil her Spielertyp dann im Besitz ist, bei dem Weg gut zu werden oder gut zu sein.
Ja.
Das ist halt diese berühmte Glaskugel, die man braucht, gerade bei so Teams wie den Löwen Frankfurt. Denn, wie du schon gesagt hast, es gibt im Alter zwischen 24 bis 33 nicht viele gute Scoring-Deutsche. Und dadurch, dass die halt so wenig sind an der Zahl, haben die halt natürlich einen Marktvorteil. Und die können sich am Ende aussuchen, wo sie hingehen.
Mhm.
Und wenn die Top-6-Teams dann winken, dann hast du wenig Chance.
Okay.
Einfach wenig Chance.
Ja, okay.
Das ist so. Deswegen müssen die Imports mehr klicken.
Mhm.
Da hat man noch eine Chance, ja.
Also mit anderen Worten, das Defizit, was wir dort auf diesem deutschen Spielerbereichmarkt haben sollten, willst du damit ausgleichen mit effektiveren Importspielern?
Ja, und mit unseren jungen Spielern.
Ja.
Mit unseren jungen Spielern, mit den Bestandsdeutschen, die wir haben, wir bekommen auch noch sehr vielversprechende Deutsche dazu. Über die kann ich jetzt noch nicht sprechen.
Ja.
Da waren wir auch früh. Und das hilft uns. Ich bin sehr froh, dass wir
aber
das
geschafft haben. Aber auch junge Spieler. Also auch,
sowohl als auch. Wir haben also einen Spieler mit echt einen erfahrenen Spieler,
ja,
konnten wir gewinnen. Und jetzt noch einen jüngeren Spieler. Und wir sind gut aufgestellt auf den deutschen Positionen. Und ich glaube an die Jungs. Und ich glaube auch, dass das genau das richtige Spielermaterial, welches Pokel braucht. Und da sind wir auch immer eng im Austausch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier losziehe und dem Tom Pokel dann irgendwelche Spieler reinsinge, mit denen musst du spielen. Sondern wir sind ja eng im Austausch. Wir kennen die Positionen, die wir neu besetzen müssen. Und da tauschen wir uns aus. Und wir legen zusammen das Spielerprofil fest. Und er durch seine Erfahrung als Trainer auch in der Liga kennt ja auch die Liga wie kein anderer. Und mit mir auch, dadurch, dass ich halt auch Trainer war, war ich in den ganzen Scoutings auch schon immer involviert, gerade wenn es mit Gegner-Scouting zu tun hatte. Und wir sitzen da zusammen und gehen den Markt durch, ja. Und ich habe dann eine Liste und dann ziehe ich los. Und Tom konzentriert sich am Ende des Tages aufs Coach sein und ich aufs Sportdirektor sein. Aber wir werden immer miteinander in Verbindung sein.
Also seid in der schon immer
ständig.
Kommunikation.
Ständig.
Also wenn du sagst, guck mal, ich habe den gesehen, was sagst du dazu? Wenn dann Tom sagt, den finde ich, ich weiß nicht, der passt nicht, weil, völlig wurscht.
Wir haben eine gute Diskussionskultur.
Okay, genau. Kann es auch passieren umgekehrt, dass ein Tom kommt und sagt, hier guck dir mal, Jan, guck dir mal den an, fahr mal dahin, guck dir mal den an. Gibt es das auch?
Ist jetzt einmal vorgekommen.
Aber es ist trotzdem, gibt es einen Austausch?
Ständig. Darüber, ja. Wir reden ständig, immer sehr effizient. Das ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag in der Trainerkabine rumhänge, aber wir haben regelmäßigen Austausch und da sind wir zusammen, schließen uns ein und machen Pläne.
Sehr gut. Power Break. Lasst uns hier nochmal ein kurzes Break machen. Ich muss hier auch nochmal was trinken. Und da ist bei mir übrigens im Moment recht regelmäßig Holy am Start. Ich bin ja nicht so ein Energy-Eistee-Pulver-Fan gewesen, aber das Zeug schmeckt wirklich stark. und das völlig ohne Zucker und irgendeinem anderen unnötigen Kram. Einfach ein geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Es gibt eine riesige Auswahl. Meine Lieblingssorte gerade aktuell ist Peach Black Tea. Und es geht vor allen Dingen völlig easy. Shaker, Wasser rein, Pulver rein, fertig. Kannst du dosieren, je nach Lust und Laune, ein bisschen leichter oder volle Intensität, wie du willst. Und jetzt für euch der Löwenvorteil. Jeder Neukunde bekommt 5 Euro Rabatt mit Code LÖWEN5. Und jeder, der schon mal bestellt hat, bekommt 10% Rabatt mit LÖWEN10 auf jede weitere Bestellung. Probiert's aus auf holy.com, holy.com. Und jetzt geht's weiter. Ich will nochmal zurückkommen, gerade diesen deutschen Sektor noch abhandeln, nochmal auf Fabio und Timo Kruse zurück. Die sind ja mit 18 Jahren hier zu uns hergekommen. Und ich habe ja auch schon die Eltern kennengelernt, die sind ja total herzlich.
Müssen wir den Kuchen probieren bei der Frau Kruse? Ja,
Weißwürste haben die mitgebracht, was natürlich passt. Aber das gehört nicht hierher. Aber ist es nicht für dich auch dann für dich überraschend? Ich meine, klar, weißt du, die sind gut, die können performen, aber dass sie im Grunde genommen hier vom ersten Tag an hier performt haben und gespielt haben. Ich habe gedacht, wenn wir zwei 18-Jährige haben, die sehen wir vielleicht 3-4 Mal in der Saison und dann den Rest spielen die in Bad Nauheim oder sonst irgendwo.
Ich habe das Potenzial gesehen, aber nicht so früh, dass es so früh passiert. Ich dachte, dass das zweite Jahr das wird, was sie jetzt schon im ersten Jahr gezeigt haben.
Sie sind auch körperlich ständig immer präsent. Das finde ich schon beeindruckend. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal so einen jungen Spieler hier gehabt haben, viele Saisonspiele so einen positiven, natürlich haben die immer auch mal einen Fehler gemacht, aber so einen positiven Eindruck hinterlassen.
Warum sind die auch frech? Das gefällt mir.
Ja, wirklich. Die lassen sich mal nichts gefallen. Nee. Sensationell.
Ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen mit Leon Hüttl. Du kennst ihn.
Ja, ja.
Ist auch dein Junge, oder? Du hast den hier großgezogen.
Ja, dann hätte ich noch eine ganz schöne Geschichte, aber die darf ich leider nicht erzählen zum Leon Hüttl. Aber mach du erstmal weiter, ja.
Und ich war dabei, als Leon dann hier war, und er war auch in demselben Alter und fantastischer Eishockeyspieler, mit einer der besten deutschen Verteidiger gerade in der Liga.
Ja.
Und mein Gefühl sagt mir, Leon war im ersten Jahr noch nicht so weit wie die Jungs hier gerade. Ja, ich will jetzt nichts prophezeien, aber als Beispiel ist das, wenn die Jungs hier von uns die Leitplanken bekommen und mit sich an Tom Pokl und mich halten, dann kann das was werden. Aber man darf auch nicht zu viel erwarten. Das ist der größte Fehler.
Ganz genau. Ja.
Und die werden, das ist ja dann auch meine Arbeit im Austausch mit den Jungs, die werden nochmal ganz fürchterliche Wochen haben. Und ganz schlimme Spiele und vielleicht auch mal keine Eiszeit. Das hat aber nichts damit zu tun, weil wir haben einen langfristigen Plan. Das hatten wir in Frankfurt schon immer mit jungen Spielern. Und die müssen einfach dran glauben.
Aber wenn man als junger Spieler zum ersten Mal DEL spielt und kommt zu den Löwen Frankfurt und erlebt so eine Saison, dann ist man doch gestählt fürs ganze Leben, oder?
Ja, schon.
Das kann auch für so jemand wirklich ein Vorteil auch sein.
Ja, mir hat es leid getan, andersrum. Normalerweise müssen so Jungs langsam eingebaut werden und die sind ja auch maximal ins kalte Wasser gesprungen oder geschmissen worden von uns als Club. Ich hatte hier und da mal meine Bedenken, ob wir die Jungs verbrennen. Aber die bayerischen Burm,
die haben das auch gebraucht, oder?
Die halten das aus.
Ja. Der wollte ja mit seinem Jochbeinbruch, wollte er ja schon
spielen. Der hat mich angerufen, ich habe mir das Jochbein gebrochen, ich brauche eine OP, kannst du mir eine OP besorgen? Und am nächsten Tag wurde er operiert, weil er unbedingt zu U20 wollte. Und das haben wir umgesetzt und dann hat er das geschafft, dann hat er sich das Knie verletzt, er hat sofort gefragt, wann kriege ich denn irgendwie eine Schiene, ich will spielen. Und das macht halt Spaß. Das sind dann die schönen Momente in meinem Job.
Ja, das halt.
Wenn sowas funktioniert.
Auch, genau, ja.
Oder auch wenn ein Trade funktioniert, wie wir ihn gemacht haben mit Bicker und Uber.
Ja.
Das ist ein schöner Moment.
Ja.
Es gibt auch miese Momente, aber die gehören dazu. Ich glaube, das macht.
Muss man ja auch sagen, das gehört ja eigentlich auch schon in die Planung für die neue Saison. Ja,
Uber war für nächstes Jahr geplant. Das Potenzial, was ich dir vorhin gesagt habe, das wir früher kennen muss. Und Erik Uber, der war schon recht früh für nächste Saison geplant und irgendwann habe ich mit Dallas dann gesprochen und gesagt, lass uns das auch jetzt schon machen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und das hat, glaube ich, auch.
Aber mit Kevin, das war auch schon geplant für nächste
Saison. Kevin war Abgang geplant, ja.
Auch für nächste Saison für Mannheim, das war schon geplant auch.
Nee, nicht, dass er in Mannheim spielt, aber dass er bei uns weggeht.
Ah, okay, gut, ja, okay, ja, ja.
Und deswegen dachte ich mir, das macht Sinn. Wir brauchen Verstärkung. Mhm. Wir können ihn jetzt schon rüberholen und können mit Pokel zusammen an verschiedene Sachen arbeiten. Und das ist dann auch schon wichtig, wenn du halt einen Spieler in der Mannschaft hast, der im Jahr zuvor schon unter demselben Trainer und im selben System gespielt hat. Und deswegen hat es auch Spaß gemacht, die Verpflichtung zu beobachten. Bei all dem, was da passiert ist, gibt es auch gute Momente in der Saison. Das dürfen wir auch alle nicht vergessen.
Ja, genau. Das lässt mich schnell hinten runterfallen.
Wirklich. Auch die Jahre zuvor, wie wir Playoffs geschafft haben und so, ne? Das ist ein hartes Stück Arbeit.
Ja, und auch da hatten wir ja auch immer schlechte Phasen gehabt. Auch das gab es ja auch. Und da gab es ja auch immer schlechte Geschichten oder eben gute Geschichten. Das mischt sich halt immer. Aber um das ist so ein Verein wie Löwen Frankfurt richtig erfolgreich sein muss, das heißt wirklich Playoff spielen kann, dann müssen halt wirklich mal in einer Saison alle Puzzleteile, auch im ganzen Umfeld übrigens, alle Puzzleteile einfach zusammenpassen oder ineinander greifen. Immer 2004, wie wir die Lions Meister geworden sind, war das ja auch nicht absehbar, sondern da haben wirklich mal alle Puzzleteile ineinander gegriffen und sind immer besser und immer schneller geworden, was keiner vorher erwarten konnte. Und da hat es eben als gesamtes System funktioniert.
In dem Aufstieg ja auch.
Genau, ja, ganz genau. Ja,
da haben wir ja gesweept, die ganze Serie. Ja. Jetzt schau dir das mal an, was so jetzt in der DL2 passiert, wie schwer das ist, aufzusteigen. Schwer,
ja. Was glaubst du, wer dieses Jahr aufsteigt?
Der Stefan hat mir meinen Tipp weggenommen letzte Woche, bin ich ehrlich. Deswegen muss ich jetzt was anderes sagen und ich sage, aber ich habe null Emotionen dabei.
Ja.
Ich sage Krefeld ohne Emotionen, ich sage jetzt einfach was.
Und wer wird für dich deutscher Meister in der DL?
Das ist super interessante Frage. Das Interessante bei der ganzen Sache ist nämlich...
Man kann es doch nicht voraussagen, oder?
Nee, weil wenn ich jetzt unsere Spiele gegen alle Teams anschaue, die wir gemacht haben dieses Jahr, war Köln für uns jetzt okay.
Ja.
Berlin war für uns kein Thema.
Ja.
Haben wir.
Ja? Ist das halt jetzt auch im Rückblick, ist das denn auch brutal, wenn du siehst, was wir liegen gelassen haben, was wir gegen diese Top-Teams erreichen konnten und was wir vor allen Dingen auch, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, diese letzten 12 Spiele, da wären wir ja Achter in der Tabelle, wenn du die letzten 12 Spiele zusammenfasst, glaube ich, Achter wären wir.
Ich glaube, ein Punkteschnitt von 1,7 die letzten 10 Spiele.
Ja. Also top werde, da würden wir von träumen, wenn wir das die Saison mal durchhalten würden. Und es ist ja mit den gleichen Spielern, die du geholt hast.
Das ist ja das Verrückte, Rüdiger. Ja. Du sitzt dann daheim und denkst dir, was? Guckst auf die Tafel, wo die ganzen Namen draufstehen. Und denkst dir, was war das Problem? Und ich bin immer noch der Meinung, dass diese Mannschaft sehr, sehr viel Potenzial hat. Wir haben es als Potenzial am Ende mehr abgerufen, natürlich, als am Anfang.
Ja.
Weil sonst gewinnst du nicht gegen Mannheim, gegen Berlin, gegen Köln.
Klar,
das war noch keine Überraschung, sondern wir haben die verdient gewonnen, die Spiele.
Ja, stimmt,
deswegen ist es ja so absurd, wenn in der Analyse.
Hätte jetzt auch in München wieder gewinnen müssen mit dem Sonderzug. Das hätten wir gewinnen müssen, das Spiel.
Verrückt, dass man das sagt gegen Red Bull München.
Ja. Und die gewinnen dann am nächsten Wochenende 10-1 gegen Straubing. Ja. Also es ist schon irre. Und Jan, wer ist dein Meisterfavorit?
Köln.
Damit du am Ende der Saison sagen kannst, wir haben den Meister zweimal geschlagen. Genau. Kommen wir noch mal zu den Kosebrüdern. Ich habe es ja eben angesprochen, ich hätte eigentlich erwartet, dass sie regelmäßig in Bad Nauheim spielen und mit denen dann wahrscheinlich sogar Playoffs spielen können. Wie war denn die Kooperation mit Bad Nauheim aus deiner Sicht rückwirkend und was ist auch jetzt geplant für die nächste Saison?
Mit Bad Nauheim haben wir sehr intensiv zusammengearbeitet seit dem 1. August. Wir haben Trainingsgruppen zusammen gehabt, wir haben im Trainerteam uns ausgetauscht. Am Ende des Tages ist es ja so, es ist natürlich ein sehr romantischer Gedanke, hier so Hand in Hand zusammenzuarbeiten. Aber am Ende des Tages ist es ja auch so, dass es wichtig ist, dass die Leute hier freitags und sonntags zufrieden nach Hause gehen, wenn sie dann nix Eissporthalle waren.
Ja.
Also der Fokus liegt ganz klar auf die eigene Entwicklung. Aber Bad Nauheim als Standort ist für uns auch in der Zukunft jetzt wichtig, dass wir auch einer unserer Torhüter dort parken können. Und das ist für die Entwicklung dieses Torhüters sehr, sehr wichtig und auch für Bad Nauheim wichtig, so eine Qualität im Tor zu haben. Und auch gerade was junge Spieler angeht, bleiben wir da auch immer im Austausch. Aber es ist jetzt nicht vorgesehen, dass wir jetzt eine Handvoll Spieler haben, die für beide spielberechtigt sind. Die Kosis, die haben halt sehr früh gezündet und die werden mit Bad Nauheim eher nichts zu tun haben. Und wir werden insgesamt mit 4 U-Spielern nächstes Jahr in die Saison gehen.
Mhm.
Und es ist jetzt auch keine Anzahl, wo man sagt, man hat jetzt einen Überschuss. Ne? Also es wird sich nächstes nächstes Jahr erstmal auf die Torhüterposition beschränken, dass dort ein Platz für uns freigehalten wird.
Gut, da wissen wir mit Bad Nauheim auch Bescheid, Jan. Jetzt haben wir schon ganz viele Themen abgehandelt, aber ich habe noch so viele Fragen. Aber ich will es nicht übertreiben mit der Folge. Es ist uns das letzte Mal schon mit dem Stefan sehr, sehr lang geworden. Ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Folge mit dir. Vorher aber noch will ich wenigstens vielen, vielen Dank an alle, die Fanfragen gestellt haben, die Fragen auf den verschiedenen Portalen gestellt haben und uns auch geschickt haben unter podcast@löwen-frankfurt.de oder auch im Forum Fanfragen gestellt haben. Ich kann natürlich nicht alle stellen. Ich glaube, wir haben über 50 Fragen bekommen. Manches haben wir ja auch schon beantwortet. Jan, mit wie viel Importspielern werden die Löwen Frankfurt in die neue Saison starten?
Kommt drauf an. Wenn ich noch einen deutschen Spieler bekomme, der Importniveau hat, dann gehen wir mit 9.
Ist es wahrscheinlich?
Es ist nicht unwahrscheinlich.
Okay, gut, ja.
Dann gehen wir mit 9. Und es kann aber auch passieren, dass wir mit 10 gehen. Da will ich mich jetzt noch nicht festlegen.
Okay, 9 oder 10, ja. Gut, und dann fragt einer, Jan, was ist eigentlich dein Motto?
Ich zitiere jetzt mal meinen Chef. Arschbacken zusammen und weiter.
Okay, gut, das kenne ich. Das muss der Stefan öfters verteilen. Ja, das war's erstmal mit der Folge 1. Wir werden natürlich noch weitere Fragen von euch beantworten lassen in der nächsten Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Jan, an dieser Stelle. Und wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir wieder Reaktionen von euch bekommen. Einfach, ich habe es gesagt, unter podcast@löwen-frankfurt.de und in den sozialen Medien könnt ihr uns einfach eure Reaktionen zusenden. Freuen wir uns sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Ehrlich, bissig, stark. Löwengebrüll. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Jetzt abonnieren.
Ein All Ears on You Original Podcast.